VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Hört ihr mich alle gut? Super. Also wie gesagt, mein Name ist Mara Giese. Ich bin 30 Jahre alt. Ich lebe in Hamburg, bin studierte Germanistin und arbeite seit 2015 als Volontärin bei Edel E-Books. Nebenbei bin ich aber auch noch Buchbloggerin. Und zwar habe ich 2011 meinen Buchblog buzzaldwins.wordpress.com, so hieß das damals noch, gegründet. Und das habe ich vor allen Dingen aus dem Wunsch heraus getan, einen Ort für meine gelesenen Bücher zu haben. Also ich hatte damals noch keinerlei Professionalisierungsanspruch an mich selbst. Und deshalb habe ich dann auch, als ich von dem Vortragsthema erfahren habe, also Blogkonzept, überhaupt erstmal nachgeguckt, was ist eigentlich ein Konzept? Und zwar ist ein Konzept ein Entwurf für eine größere Arbeit oder ein konkreter Plan für ein größeres Vorhaben. Und ich muss im Rückblick sagen, dass ich, als ich meinen Blog gegründet habe, eigentlich beides nicht hatte. Also weder ein längerfristiges Vorhaben noch einen wirklichen Entwurf für das, was ich vorhabe. Deshalb habe ich auch mal in Vorbereitung auf die Session einen Blick zurückgeworfen ins Archiv und zeige euch jetzt mal, wie mein Blog quasi 2011 noch aussah und dann, wie er sich im Laufe der Jahre verändert hat. Das ist 2011 gewesen und da sieht man vielleicht, dass ich damals ja noch nicht so begnadet gewesen bin, was Layout und Design betraf. Ich hatte zum Beispiel weder einen Header, noch hatte ich viele Menüpunkte, noch hatte ich am Anfang Social-Media-Buttons oder selbstgemachte Bilder. Ich habe einfach drauf losgelegt und der Antrieb daran, meinen Blog zu gründen, war vor allen Dingen der Spaß, den ich hatte am Lesen und am Bloggen. Damals, in den ersten Monaten, war der Blog auch eher noch für mich so ein privates Tagebuch, der vor allen Dingen von meinen Freunden und meiner Mutter gelesen wurde, die meine erste Leserin war und meine treueste. Und ich, nur mal so zur Einordnung, ich hatte in den ersten 3 Monaten insgesamt 23 Besucher, weil das ja, war eher damals für mich. Die Intention war weder professionell, noch wusste ich eigentlich so ganz genau, was ich da tue. Und meine Beobachtung ist eben, dass diese Intention bei Buchbloggern sich heutzutage ein bisschen verschoben hat, eben weil es auch mittlerweile viel mehr ja, Vorbilder gibt, an denen man sich orientieren kann und viel mehr größere Blogs als damals. Weil als ich gestartet bin, muss ich sagen, hatte ich weder einen Twitter-Account noch einen Facebook-Account, sondern nur meinen Blog. Und ich wusste auch gar nicht, was es sonst noch für Buchblogs eigentlich gibt. Und wenn ich nach Buchblogs gesucht habe, war das eher so eine Schatzsuche für mich. Das heißt, ich habe nach Blogs gegoogelt, die habe ich dann geliked, denen gefolgt, dort kommentiert und habe dann auch im Laufe der Jahre Freunde gefunden. Diese Kommunikation, die für mich so wichtig war auf dem Blog am Anfang, die gibt es heutzutage kaum noch und wurde eigentlich komplett verdrängt von der Kommunikation auf den sozialen Kanälen, was ich eigentlich sehr schade finde. Also kommentiert mehr auf Blogs. Und überhaupt hat sich die Buchbloggersphäre in den vergangenen Jahren, seitdem ich angefangen habe, stark verändert. Zu Anfang war die Akzeptanz von uns eigentlich noch viel geringer. Und ich habe zum Beispiel ganz klassisch anfangen müssen. Ich habe meine Visitenkarten gedruckt, ich habe ein Media-Kit gedruckt, ich bin auf Messen und Veranstaltungen gefahren und habe mich immer wie ein Bittsteller ein bisschen an den Ständen gefühlt und musste um Rezensionsexemplare betteln, die ich häufig am Anfang nicht bekommen habe, und darum in Presseverteiler aufgenommen zu werden, während ich heutzutage eher darum bettel, da wieder runtergenommen zu werden. Und im Rückblick, glaube ich, war ein ganz großer Schritt bei meinem Blog das Projekt 5 lesen 20. Leider sind nur 4 auf unserem Bild, aber wir waren zu fünft und haben damals zusammen mit dem Deutschen Börsenverein zu fünft die 20 Titel der Longlist vom Deutschen Buchpreis gelesen. Und das war so der allererste Schritt dazu, ernster genommen zu werden und auch ein bisschen so mit anderen Augen und auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Und bei mir hat das eben dazu geführt, dass in den Jahren, das war 2013, in den drei Jahren danach meine Leserzahlen kontinuierlich gestiegen sind. Ich hatte in der Folge mehrere Radiointerviews, Fernsehauftritte und eben letztlich auch der Einstieg in die Verlagsbranche, was für mich selbst jetzt ein lang gehegter Traum war und sich dann auch durch den Blog dann erfüllt hat. 5 Jahre nach meiner Gründung sieht mein Blog mittlerweile so aus. Im Vergleich zu früher habe ich heutzutage halt viel mehr Kategorien, viel mehr selbstgemachte Bilder. Ich habe ein ganz anderes Layout. Ich habe Geld in die Hand genommen und einen Theme gekauft. Ich bin umgezogen von WordPress.com auf meine eigene Adresse, was für mich nochmal ein ganz wichtiger Schritt war.
Gab es Probleme mit WordPress?
Also es ist so, dass man, wenn man selbst hostet, hat man einfach viel mehr Möglichkeiten. Also bei WordPress.com sind die Möglichkeiten ja begrenzt. Also man kann keine Plugins installieren, man kann keine Themes kaufen. Also so eine Seite kann man nicht auf WordPress.com gestalten.
Aber dafür muss man dann entsprechend mehr Geld
machen. Genau, also wenn man umzieht auf einen selbst gehosteten Blog, braucht man einen Server. Das heißt, ich zahle bei All-Inclusive 7,99 Euro im Monat. Und dieses Theme habe ich mir dann für 80 Euro gekauft. Das ist aber ein einmaliger Preis. Und kann man auch mal in die Hand nehmen und investieren.
Thomas, ich habe noch eine kurze Frage. Bei WordPress, hast du dir das alles selber beigebracht oder hattest du dir irgendwo
Also ich muss sagen, dass ich schon relativ früh damit begonnen habe, auf Bloggerkonferenzen zu gehen, wo ich dann immer die einzige Literaturbloggerin war. Und da waren dann vor allen Dingen Modeblogger und Do-it-yourself-Blogger und dort habe ich viel gelernt und auch dann zum ersten Mal diesen Impuls bekommen, warum sollte ich nicht umziehen mit meinem Blog? Und dann habe ich mich einfach da reingetüftelt. Also es gibt bei YouTube ganz viele Tutorials. Eigentlich jede Frage, die man hat, kann man bei Google eingeben und man findet dann ein Forum. Es gibt auch eine ganz tolle Facebook-Gruppe für WordPress, wo man eintreten kann und da kann man eigentlich jede Frage stellen. Da gibt es ganz viele kompetente Mitglieder, die einem dann weiterhelfen. Genau, und ja?
Können Sie noch 2, 3 Sätze sagen
zum Theme? Also das Theme ist jetzt, das heißt Redwood und ist vom Anbieter Solopine. Und es ist, man sieht es so jetzt natürlich nicht, oben ist ein Slider, das heißt, da sieht man dann eben im Wechsel die Interviews. Keine Slider?
Nein, ich muss da erst einsteigen.
Und also es gibt unterschiedliche Anbieter. Ich habe, das wird über die Website Theme Forest vertrieben und dort habe ich das gekauft.
Aber würden Sie jetzt prinzipiell sagen, ich fange erstmal an mit WordPress, ist okay?
Ich würde prinzipiell sagen, man fängt an auf WordPress.com und dann guckt man, wie lange man dabei bleibt.
Ja.
Und ich glaube, es gibt ganz viele, die fangen mit ganz viel Energie und Spaß an und nach 3 Wochen erscheint dann kein weiterer Beitrag mehr. Und ich glaube, erstmal gucken, ist das was für mich, bleibe ich dabei?
Ja.
Und dann kann man immer noch mal umziehen. Also ich finde nicht, dass man irgendwie gleich super professionell starten muss. Und ja? Genau, also ich habe auch dasselbe Dashboard wie auf WordPress.com, aber es ist eben auf meinem eigenen Server und ich habe mehr Möglichkeiten, aber es ist immer noch der Anbieter WordPress. Okay, dann würde ich jetzt zum Abschluss meiner kurzen Einführung in meinem Blog nur noch vielleicht, wo ich euch jetzt schon kein richtiges Konzept präsentieren konnte, wollte ich euch zumindest vielleicht kurz meine 4 Tipps weitergeben, die mir dabei geholfen haben. Dass jemand meinen Blog liest und dass ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Und das ist zum einen Veränderungen möglich machen. Das heißt, ich war eigentlich immer auf der Suche danach, dazu zu lernen. Ich bin gerne auf Konferenzen gefahren. Ich lese gerne andere Blogs. Also man muss nicht nur Buchblogs lesen. Es gibt so viele Blogs, wo man sich so ein bisschen inspirieren lassen kann, was andere machen. Und für mich ist es einfach immer ganz wichtig, weiterzudenken, in den Ideen zu entwickeln, zu schauen, bin ich noch zufrieden mit dem, was ich mache oder kann ich vielleicht nochmal neue Kategorien oder meine Rezensionen kürzer schreiben oder vielleicht doch mal umziehen. einfach, dass man nie wirklich zufrieden ist, sondern immer mal guckt, was kann ich doch noch mal verbessern. Und dann der zweite Tipp, ein Blog ist keine Einbahnstraße. Das heißt, wenn man nur bloggt und darauf wartet, dass Leute bei einem kommentieren und aber selber nirgendwo kommentiert oder Kommentare beantwortet, dann braucht man, glaube ich, einen ganz langen Atem, bis man irgendwann ja, erfolgreich ist und gelesen wird. Ja, der dritte Tipp ist ein bisschen im Gegensatz zu Carlas Keynote. Ich finde, man muss nicht so häufig auf die Zahlen gucken. Nicht jeder braucht Google Analytics und nicht jeder sollte sich davon beeinflussen lassen oder seinen Stil ändern, nur weil man irgendwie am Anfang nicht so viele Leser hat. Weil ich glaube, wenn man authentisch ist und Spaß hat an dem, was man tut, dann bleiben dann auch die Leser irgendwann. Aber es funktioniert vielleicht nicht gleich in den ersten Monaten, sondern es dauert seine Zeit. Und der letzte Tipp ist der langweiligste Disziplin. Also ich sage immer gern, ich schlauche mich, weil ich halt noch ganz häufig bis abends um 11 da sitze und Blogbeiträge fertig schreibe. Und es ist eben auch ganz viel Disziplin, Durchhaltewillen, Struktur und eben auch Spaß. Aber man muss halt auch harte Arbeit investieren. Ja, das war es erstmal zu meinem Blog. Ja, das ist zum Beispiel auch, also eigentlich sollte man so eine URL nicht nehmen, weil es verrät ja nichts über den Inhalt. Aber ich habe mich damals dafür entschieden, weil es eben auch, ich hatte halt keinen professionellen Anspruch, habe da nicht drüber nachgedacht. Das ist eine Buchfigur aus dem Buch Buzz Aldrin, wo warst du in all dem Durcheinander? Und Buzz Aldrin ist eben auch der zweite Mann auf dem Mond gewesen, also 20 Minuten zu spät. Und damit habe ich mich damals sehr identifiziert, Zweiter zu sein. Also jetzt, seitdem ich als Volontärin arbeite, ist mein Ziel, einmal die Woche etwas zu veröffentlichen. Und da muss ich schon gucken, dass ich mir auch die Zeit nehme und dann auch nicht nur etwas rauszuschießen, dann auch die Zeit haben, auf Kommentare zu antworten. Und nebenbei bespiele ich ja auch noch meine Social-Media-Kanäle und das frisst dann alles Zeit.
Ja, das stimmt ja nicht. Das haben wir ja eben gelernt, dass wir eben genau mal auf die Zahlen gucken sollen und schauen, was ist unsere Arbeit wert. Das ist ja eine ganz zentrale Sache. Also solange es nur ums Spielen geht, ist das ja schön und gut.
Richtig, genau. Ich glaube, da müssen wir eben differenzieren. Also haben wir hier eine Spielwiese, ne? Oder haben wir, siehe Carla zum Beispiel, wirklich die absolute Professionalisierung? Und wo will man dann hin?
Na, wollen wir Miete zahlen?
Ja, wollen wir denn das? Ja. Natürlich. Aber wenn wir eine Spielweise in Spielwiese betreiben, dann wollen wir auch spielen. Also es gibt diese, ich finde schon, also man muss für sich selbst klar werden und sein, was will ich erreichen mit meinem Blog. Will ich das wirklich professionell aufziehen und will mir auch dementsprechend was aufbauen? Das heißt Monetarisierung, verfolge ich dieses Ziel? Oder sage ich, nein, ich spiele hier, ich habe meine Profession gefunden, indem ich wirklich über das schreibe, was ich mag, was ich liebe, und dafür muss ich nicht bezahlt werden.
Und ich finde, beides ist auch völlig in Ordnung. Also ich finde nicht, dass das eine schlechter ist als das andere. Jeder muss halt für sich rausfinden. Also für mich war irgendwann mein Blog eben auch die Visitenkarte ins Berufsleben. Und dann betreibe ich das natürlich mit einem anderen Ehrgeiz als jemand, der einen Hauptjob hat und das einfach nur zum Spaß am Feierabend macht.
Ja, genau, da möchte ich nämlich noch einhaken.
Ja.
Also ich lese ja deine Blogbeiträge total gerne, aber manchmal denke ich, was hast du davon, wenn ich abends nochmal einen interessanten Artikel lese oder auch einen Buchtipp kriege, auf den ich nicht gekommen wäre. Also du hast ja gesagt, Einstieg in die Buchbranche, aber wie ich das mitgekriegt habe, war es halt doch eher ein Nebeneffekt. Also wen hast du denn vor Augen, wenn du jetzt sagst, hier Disziplin und ich muss jetzt hier noch und nehme einmal die Woche.
Also diese Disziplin ist vor allen Dingen, ein Anspruch an mich selbst, weil ich möchte ja gerne einmal die Woche etwas veröffentlichen, weil ich Spaß daran habe, über Bücher zu schreiben. Also ich lese gerne und wenn ich ein tolles Buch lese, dann möchte ich das auch empfehlen. Und natürlich kann ich es fotografieren und auf Instagram teilen, aber ich möchte halt so viele Leute wie möglich mit meiner Empfehlung erreichen. Und das ist so mein Antrieb.
Das ist ja wieder der Unterschied, der Regel, zwischen Emotion und Motivation. Also eben Carla Paul mit Motivation, ja, dass man was auf die Beine stellt sozusagen, oder es ist die Emotion, die man irgendwie hervorrufen will. Ich zum Beispiel persönlich auf meinem Blog gehe nur über Emotionen, das ist meine eigene. Ich habe eine Emotion bei dem Buch, das ich lese und darüber schreibe. Für mich ist es aber keine Professionalisierung. Ich sehe das aber auch nicht professionell, was ich da mache. Für mich ist es eine absolute Spielwiese. Und dann haben wir nochmal den Unterschied der Professionalisierung. Das heißt, ist es wirklich professionell, wenn ich sage, okay, jetzt will ich vom Verlag XY oder von welcher Firma auch immer Geld sehen? Ist es diese Art von Professionalisierung, die wir wollen oder die wir anstreben? Wenn ja, okay. Wenn nein, was ist dann vielleicht die Professionalisierung? Ist das, dass ich meinen Blog dementsprechend professionell aufsetze? Ja, also rein grafisch, die Veränderung ist enorm gewesen in den letzten 5 Jahren. Aber wir haben ja natürlich immer mehr Möglichkeiten. Also ist das auch eine Form von Professionalisierung? Auch diese Frage. Also das würde mich wirklich auch interessieren bei dir. Habe ja gerade gesehen, irgendwie so diese grafische Veränderung. Ist das für dich eine Art von
Ja, also Professionalisierung heißt nicht für mich, dass wir irgendwann alle Geld damit verdienen, weil ich glaube, die Aussicht, von einem Buchblog leben zu können, ist sowieso marginal. Das heißt, Professionalisierung bedeutet für mich, dass ich mich so professionell wie möglich präsentiere. Das heißt, das Layout meines Blogs, damit muss ich, das muss für mich stimmen. In meinem Auftreten möchte ich professionell sein. Das heißt für mich Professionalisierung.
Ja, das ist wieder interessant, das ist wieder so der nächste Denkanstoß, den man sofort kriegt. Warum marginal? Ne? Also warum denken wir in der Buchbranche, können wir auch gleich wieder die Carla immer wieder herbeiziehen als Beispiel, warum denken wir in der Buchbranche, dass es eigentlich nicht funktioniert? Warum muss es marginal bleiben? Kann das nicht anders werden? Das ist wieder,
Also ich bin ja auch auf anderen Konferenzen unterwegs und ich glaube einfach, die Prozentzahl derjenigen, die wirklich nur von ihrem Blog leben können, ist einfach auch in anderen Bereichen sehr gering. Und ich glaube, was halt möglich ist, dass man sich durch seinen Blog etwas aufbaut, wie zum Beispiel jetzt bei mir der Einstieg dann in das Verlagswesen gelungen ist. Aber ich glaube, nur mit dem Blog an sich kann man vielleicht ein Zubrot verdienen. Also ich arbeite ja auch im Verlag und wir haben auch einen Verlagsblog und ich glaube, dass das auf jeden Fall interessant ist. Es ist halt die Frage, was man anbietet dort. Es sollte keine reine Werbeveranstaltung sein, sondern zum Beispiel Einblicke in die Arbeitsprozesse oder auch diese Bücher habe ich gelesen und haben mir gefallen, auch aufmerksam machen auf andere Autoren. Ja, also ich glaube schon, dass das ein tolles Tool sein kann, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja.
Dann habe ich irgendwie 3 Monate gewartet, dass irgendwie mal neue Termine stattfinden. Jetzt sind das aber nur Termine schon für Leute, die das schon länger professionell machen. So als Anfänger da mal so eine Hilfestellung zu bekommen, wie kann ich vielleicht Artikel besser schreiben, wie kann ich vielleicht mit Fotografie ein bisschen professioneller was machen,
ja.
Finde ich unheimlich schwierig. Hast du da Tipps, wo man Termine da allein oder mal Anbieter herkriegt?
Also, oder du, Holger, hast du?
Literaturcamp in Heidelberg. Und das hat ja dann diese Unkonferenz, halt diese offenes Format, wo dann auch ganz spontan entschieden wird, welche Themen dann besprochen werden. Und das deckt meistens dann auch sehr viele Bereiche ab. Und das ist beispielsweise ein Tipp. Das ist Anfang Juni Literaturcamp, Anfang oder Mitte Juni in Heidelberg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da in den nächsten Monaten auch noch ein bisschen mehr passiert. Im nächsten Monat, im nächsten Jahr, dass dann noch weitere Veranstaltungen noch dazukommen werden.
Ja.
Das ist auch ein gutes Argument finanziell, ne? Das war die ganze Messe zurückzuspielen. Das sind Themen, die mich interessieren, das als Session einzubauen.
Klar, das heißt, gerade sowas finde ich, die Verlage möchten gerne, dass wir alles professioneller werden. Ich meine, die haben das Know-how wahrscheinlich im Verlag irgendwo sitzen, wie man das alles ein bisschen. Vielleicht können wir ja auch.
Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Blogst. Die bieten nicht nur diese große Konferenz an, sondern auch Workshops. Da war jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen in Hamburg, gibt es immer einen Blogs-Pro-Workshop und einen Blogs-Basis-Workshop. Und da nehmen die sich eben für 20 Leute Zeit, sich die Blogs anzugucken und zu schauen, wo kann man was verbessern, was fehlt noch, wie erstelle ich ein Media-Kit, wie mache ich gute Bilder, auf welche Kanäle kann ich mich und meinen Blog bewerben. Also da geht es so um alles. Und die kann ich wirklich empfehlen. Blogst. Wenn man das aufruft, dann.
Gut. Wir haben dann später noch eine Diskussionsrunde drauf, da können wir das alles noch vertiefen. Jetzt erstmal vielen Dank, Mara. Das aber nicht nur aus diesem Binnenblick, in diesem Binnenblick holen können, sondern dass wir auch wirklich nach außen schauen müssen und uns aus anderen Bereichen eben auch Motivation holen müssen. Da bin ich sehr, sehr froh, dass du da also bist schon drauf.
Ich bin schon dabei, ja.
Dass du da bist, genau, und uns jetzt gleich erzählen wirst, was du da gemacht hast, was du da machst und was du machen wirst. Dann sprechen wir später.
Ja, danke, Felix, für die Worte. Also, herzlich willkommen in meiner kleinen, bunten Welt von Annabel sagt. Ich habe die große Ehre, ein bisschen rauszustechen aus dem ganzen Buchwirrwarr und den ganzen tollen Buchbloggern. Denn ich wurde gefragt, ob ich als Lifestyle-Bloggerin, ich mag den Begriff noch nicht ganz so sehr, ich muss mich damit auch erst anfreunden, quasi euch ein bisschen was von meinem Blogkonzept erzählen kann. Ich finde das Wort Lifestyle immer ein bisschen schwierig, denn mein großes Konzept ist es eigentlich nur, das zu machen und darüber zu schreiben, worauf ich Lust habe und was ich gern mache. Das ist an erster Stelle Leipzig, meine Lieblingsstadt, und dazu kommen dann ganz viele Porträts über Designer aus Leipzig, über Künstler, über besondere kleine Läden, kleine süße Cafés. Dazu kommen natürlich auch Bücher, die ich gerne rezensiere, oder auch Musikalben, die für mich wichtig sind. Also mein Blick ist da nicht ganz so eingeschränkt. Ich kann ein bisschen weiter über den Tellerrand schauen, kann auch Sachen, die ich gern habe, miteinander verbinden, indem ich vielleicht neue Fotografen einbeziehen kann, Cafés mit mir zu entdecken und die zu fotografieren. Also ich kann sehr viele Sachen miteinander verknüpfen und verbinden und habe mich dann dazu entschieden, 2011 nochmal komplett neu anzufangen mit einem neuen Blog und dann nochmal mit einem neuen Blog zu starten. Denn ich hatte früher schon einen eigenen Blog, der sehr privat aufgezogen war. Also es war eher wie eine Art Online-Tagebuch, der wirklich geschildert hat, was ich Tag für Tag erlebt habe, was ich so gemacht und gegessen und ja, angezogen habe. Das war mir aber dann einfach ein bisschen zu stupide und auch zu nah an mir selber dran. Denn ich finde, das ist auch eine große Herausforderung für viele Blogger, dass man das Blogger selbst von seinem eigenen Selbst auch irgendwie distanzieren kann. Denn das ist doch, Bloggen ist was sehr Privates und was sehr Persönliches, was an einen rangeht, was auch viele Emotionen mit sich bringt. Und deswegen wollte ich das immer gern ein bisschen trennen und habe mich dann dafür entschieden, Anna besagt, auch ein bisschen cleaner und ein bisschen klarer aufzuziehen, einfach auch ein bisschen erwachsener. Weil man ist irgendwann in dem Alter mit Mitte 26, also mit Mitte 20, mit 26, dass man auch ein bisschen erwachsener auftreten kann. Also wenn ihr Fragen habt, dürft gerne einfach reinreden. Genau, mein Blog stützt sich ganz groß auf den Leipzig-Aspekt. Also dazu kommen meine eigenen Rubriken, die ich mir selber ausgedacht habe. Also gut Kirschen essen, indem man halt schöne Cafés entdeckt oder essen geht. Kino, Konzerte, Literatur, Musik, Pony und Kleid. Da geht es um Styling und Fashion in Leipzig. Fotos, Gedanken und Rückblicke. Genau, und so ist das dann aufgebaut. Und mir ist es halt eigentlich immer ganz doll wichtig, dass ich Leipzig von der Seite her zeige, die sich halt auch wirklich lohnt zu entdecken. Also so die Läden, die ihre Dinge selber präsentieren, selbstgemachte Sachen. Leute, die auch mit Enthusiasmus, mit Herzblut ihre Dinge vorstellen. Also ich brauche keine großen Ketten, ich brauche keine, weiß nicht, also ich brauche keinen Starbucks, keinen Vapiano, um jetzt wirklich so mal die, so die Großen zu nennen, keinen Primark, wo ich einkaufen gehe. Ich brauche wirklich so die kleinen Leute, die was entdecken. Und da will ich eigentlich auch immer mit vorne dran sein und bin da immer mit dabei, wenn irgendwas Neues ist, Neues entsteht. Also es ist in Leipzig nicht gerade wenig. Man kann nicht alles wissen, aber ich bin der Meinung, man kann doch ziemlich viel wissen oder man kann fast alles wissen, was so passiert. Und ich gebe mein Wissen natürlich auch gern weiter, denn das ist auch eine meiner großen Leidenschaften, zum Beispiel hier in meinem kleinen Partykalender, wo man gucken kann. Ne? Hier zum Beispiel Buchmesse auch ganz groß dabei. hier lesen unabhängige Verlage. Genau, das ist mir halt auch ein sehr großes Anliegen für die Leute, die vielleicht nicht unbedingt so den Fokus drauf haben, was ist gerade so los, was kann man machen, wo sollte man vielleicht mal essen gehen, wo ist es denn schön. Für die bin ich dann eben auch gern da, dass sie sich das auch angucken können, was man denn so erleben kann. Hier zum Beispiel habe ich zusammen mit dem Verlag gearbeitet, mit der Seemann und Henschel, und habe über die Code Girls geschrieben. Genau, da ist der Buchmesseaspekt. Dann haben wir hier auch nochmal einen ganz großen Beitrag dann zur Buchmesse gehabt, um euch das nochmal zu zeigen, wie das aussieht. Also meine Arbeit sieht eigentlich immer so aus, dass ich weiß, worüber ich gerne schreiben möchte, setze mich dann einfach hin, lasse mich inspirieren von bereits erlebten Sachen, nehme dann die Fotokamera in die Hand und dann geht es eigentlich los, dass ich dann schreibe, mir Gedanken mache, was würde man denn gern lesen wollen oder was würde ich denn gern lesen wollen über die Messe. Also ich brauche jetzt kein komplettes Messeprogramm, weil das gibt es bereits, aber ich versuche dann, was für mich interessant ist oder was für mich halt toll wäre, das nochmal zusammenzustellen. Hier zum Beispiel habe ich ein kleines How to Survive, die Buchmesse geschrieben, was man halt beachten sollte, wenn man als Erstankömmling vielleicht mal auf die Buchmesse geht, zum Beispiel nicht das Buchmesseprogramm mitnehmen, weil es das einfach überall gibt. Und genau, dann nochmal alle Veranstaltungen zusammengestellt. Dann auch ganz wichtig für mich, meine Social-Media-Buttons mit einzubinden, denn ich finde, darüber kann man wirklich andere Zielgruppen nochmal erreichen und auch seine Reichweiten extrem weit streuen. Hier ist mein Instagram-Feed mit eingebunden, dass man hier unten nochmal die Bilder sehen kann, was in den letzten Tagen so passiert ist. Also ne, Hauptschwerpunkt Buchmesse, klar. Und dann, was haben wir denn noch? Also ich bin eigentlich fast überall vertreten, was es so gibt. Facebook, sogar Snapchat, Instagram, ja, und Twitter. Ja, na klar. Seit einem halben Jahr schon. Ja, das ist immer so das große Problem in Deutschland, dass die Deutschen sich immer ein bisschen schwer tun mit neuen Social-Media-Tools, währenddessen in, weißt du was ich, in Australien oder in Großbritannien oder in den USA das schon längst genutzt wird. Aber das hat, ich habe es aber auch am Anfang habe ich abgelehnt und mochte es nicht. Aber dann hat mir das mein Mitbewohner gezeigt und hat gemeint, hey, das ist total cool, das wird das neue Ding in Deutschland, du musst es mal probieren. Ja, okay, dann habe ich es probiert und fand es dann doch ganz gut. Und ich muss sagen, es macht ein bisschen süchtig. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja? Snapchat, was bringt das konkret? Genau. Ja, genau. Der große Vorteil. Also bisher sind es doch schon eher Freunde und dann noch ein paar. Also mein Snapchat-Account ist offen. Also da kann jeder quasi gucken, der das einscannt, kann mir da folgen und kann sehen, wie ich über die Buchmesse laufe. Der große Vorteil an Snapchat ist aber, dass man damit viel aktueller und viel zeitnaher bloggen oder halt, ne, das ist ja auch so eine Art Short-Blogging-Kanal, dass du darüber viel schneller bloggen kannst. Also ein Instagram-Bild benötigt viel mehr Zeit. Du setzt dich hin, du setzt dich damit auseinander. Wie ist das Bild aufgebaut? Sind die Linien gerade? Ist es ästhetisch? Du überlegst dir 1000 Hashtags, die dir überhaupt nicht so schnell einfallen. Deswegen verschiebst du es meist irgendwie auf den Abend. Du bist zu Hause, machst dann irgendwie noch einen Hashtag Latergram draus. Und du bist nie so aktuell und Snapchat ist einfach so einfach in der Bedienung. Du filmst einfach irgendwas ab und lädst es sofort hoch. Du kannst dann irgendwie mit einem Stift noch was malen. Und ich habe das ganz oft gemerkt, dass ich von Freunden, wenn ich denen zurückfolge dann, dass du viel schneller an denen dran bist und viel schneller siehst, was die machen. Also gestern Abend habe ich mich darüber gefreut, dass ich Kim Kardashian und Kanye West gesehen habe, wie sie zusammen im Auto gefahren sind. Und das ist halt verrückt, wie nah man eigentlich an den Menschen so dran sein kann. Also ne, birgt natürlich auch wieder Gefahren, wo man auch wieder aufpassen muss. Wie viel will man von sich preisgeben? Das ist immer die Frage. Aber also ich finde die App echt super. Ja, ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich ein sehr großer Fakt.
Ich würde gerne dich nochmal fragen, wo deine Einstellungswerte sind.
Das kannst du noch nicht so richtig sehen. Ja, also mein großes, also mein Hauptthema oder mein Hauptkonzept ist eigentlich wirklich Leipzig und Leipzig darzustellen. Also mich da auch abzuheben von den anderen Bloggern, die es noch in Leipzig gibt, indem ich halt viele Bereiche abliefern kann. Also ich kann halt ne, auf der einen Seite über Literatur schreiben, über Musik. Und kann so eine Art, also ich habe da so eine kleine Welt für mich geschaffen. Wer dem gefällt, also ne, wer das mag, der kann dem folgen und der entspricht halt auch, ne, der findet auch für sich da die entscheidenden Dinge. Und
du verdienst damit Geld?
Teilweise. Also das mit dem Geld verdienen, also mein großer Traum ist es irgendwann wirklich von Annabelle sagt, irgendwie in dem Sinne leben zu können. aber ich lasse mir mit dem Traum auch Zeit. Also ich weiß, dass es nicht so einfach ist, als Blogger damit komplett und schnell Geld zu verdienen. Die Möglichkeit besteht, die besteht auch öfter, an Kooperationen mit Verlagen, mit Firmen, mit auch Läden. Das ist klar, das ist durchaus möglich, aber komplett sich da selbstständig zu machen, da muss ich sagen, hat mir auch bisher noch ein bisschen, ja, der Mumm gefehlt, um das zu machen.
Ja. Kann man ein Café schlecht besprechen, wo man immer zum Essen eingeladen wird, damit man weiß, was es da gibt? Oder darf man die Bücher dann noch schlecht besprechen? Oder kann man dann ein Kleid in der Boutique noch schlecht finden?
Ja, genau, das ist halt, das ist immer die große Frage. Genau, und das ist halt auch immer die große Herausforderung und die große Schwierigkeit bei vielen Lifestyle-Bloggern, dass man am Ende einfach authentisch bleibt und auch sich selbst dann irgendwie treu bleibt. Denn ich kann es ja so offen sagen, ich habe jetzt letzte Woche auch eine Anfrage von Primark bekommen, ob ich über die Eröffnung schreiben würde. Und na klar, da gibt's natürlich auch, ist ein großes Unternehmen, da steht mehr Geld dahinter, aber das kann ich natürlich nicht, das kann ich nicht machen, wenn ich auf der einen Seite dann eben predige und erzähle, wie wichtig mir das ist, über kleine Läden oder kleine Designer zu schreiben, das geht dann halt nicht. Also da muss man dann irgendwie auch für sich selber, das finde ich sowieso wichtig, auch mal Nein sagen.
Die haben was geboten,
ja, also die haben einen Einkaufsgutschein geboten. Also gut, es zieht bestimmt bei einigen. Könnte ich mir vorstellen.
Das würde mich tatsächlich mal interessieren, in welcher Richtung das ist, dass tatsächlich Geld fließt oder fließen könnte, wenn du das machst und in welchem Umfang das eher Sachleistungen hier
angeboten. Genau, also bisher sind es bei mir doch eher Sachleistungen, weil ich halt immer auch ein bisschen so der Meinung war, wenn auf beiden Seiten irgendwie was füreinander rumkommt oder man irgendwie Produkt gegen Produkt so leisten kann, also dann finde ich das manchmal auch einfach sympathischer oder netter, wenn man sagt, okay, ich gehe eh gern zu euch und ihr gebt mir dafür das Buch und ich schreibe drüber, weil ich das Buch eh total klasse finde. Weil dann dafür extra nochmal Geld zu verlangen, machen einige, also weiß ich, dass es viele machen, aber das ist irgendwie noch nicht meine Art. Und ich weiß, an der Stelle muss ich wirklich noch, wenn ich das irgendwann richtig professionalisieren will, muss ich noch arbeiten, weil dann müsste ich wirklich sagen, dass ich dafür noch extra dann für den entsprechenden Text Geld verlangen müsste. Das ist halt... Genau, ja, deswegen lebe ich auch noch nicht zu 100% von dem Buch, von dem Blog, das ist absolut richtig. Genau, deswegen bin ich nebenbei ja auch noch woanders dann tätig.
Ganz kurz anhaken, das ist sehr interessant. Machen das denn nicht die Verlage? Also, was bieten denn die Verlage? Was bieten denn Verlage Blogger? Ist es nicht das Buch?
Ja, aber das ist doch eigentlich, also ich komme ja von einem Verlag, von Dein und Special Interest und so weiter. Also wir bieten zwei Stücke, die bieten wir auch an irgendwelche freien Rezensenten, von denen wir gar nicht wissen, ob wir sofort auf Amazon vergeben oder so. Aber letztendlich ist es ja alles, geht so ein bisschen unübersichtlich, aber es ist ja ein Ausnutzen. Weil wenn man irgendwo eine Anzeige schaltet, ist eben nicht mehr Produkt gegen Produkt, da muss man, und da weiß man genauso wenig, ob das irgendein Hinterhof mehr, aber wenn wir ein Börsenblatt inserieren, schreiben, fordern Sie Ihr Rezensionsexemplar an. Da haben wir früher gedacht, da kommen jetzt 100 Anfragen, da kommen aber 5. Und die Anzeige kostet irgendwie 800 Euro oder so. Also deswegen finde ich ja diese Blogger, ich finde das spannend, ich komme aus einer ganz anderen Generation. Aber ich denke, man muss eben auch mal gucken, wo man bleibt. Wir leben ja in einer Gesellschaft der Waren und des Austauschs. Und also vor Gut ist es toll, aber wo ich so denke, nochmal sehen, wie lange Atem ihr an der habt, weil ihr müsst ja wirklich Krankenversicherung und sowas bezahlen.
Ja.
Je nachdem, wo Sie angestellt sind, entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbreche, ist es aber schon wieder Compliance. Ich weiß ja nicht, für wen Sie arbeiten und wo Sie Ihr Geld verdienen, aber wenn Sie im öffentlichen Dienst wären und spaßeshalber einen Blog hätten und über Bayern berichten würden und Sie kriegen ein Ticket geschenkt, dann kann das ganz schwierig werden. Aber im öffentlichen Dienst ist die Compliance-Grenze bei 10 Euro.
Jetzt sind wir natürlich sehr speziell. Also es ist auch Folgendes, ich glaube, man muss sich einfach mit einem Klaren werden. Was will man erreichen? Ja? Also es geht auch meine Überzeugung. Ich glaube, die Leute, die dann sagen, eben, okay, wenn, ich habe jetzt meinen Blog und ich habe jetzt den 2 Jahre betrieben, es hat Spaß gemacht und ich habe mein Buch bekommen und ich wurde mal eingeladen in die Blogger-Lounge und etc. etc. Aber ich will hier richtig Geld verdienen damit. Ja, dann muss ich mich auch professionalisieren. Und dann muss ich aber auch wirklich sagen, bei Angeboten, Anfragen, nein, ich habe hier Mediadaten zum Beispiel auf meinem Blog und ich habe die und die Follower und ich habe die Disziplin und ich habe die Zahlen, die Carla vorher gesagt hat, und die können sie sich angucken. Und wenn sie die wollen, ja, dann müssen sie nochmal zahlen. So ist das im Leben. Das ist die Geschichte. Ne? Das ist die Frage, die man sich selbst stellen muss erstmal. Und dann kann man dementsprechend auch, glaube ich, reagieren und nach außen.
Also von außen betrachtet, ist das wie eine Fortschreibung der Generation Praktikum. Also das dachte ich eben schon, als Sie sagten, also Sie haben sich da eine Visitenkarte aufgebaut, um in ein Volontariat zu kommen als Germanistin. Das ist ein langer Weg.
Aber so ist der Weg heute. Das ist ja ein Systemfehler, da kommen wir ganz weit.
Ja, genau, ja, Systemfehler. Das finde ich auch.
Aber das heißt ja nicht, dass sich die Leute nicht helfen.
Bitte? Weil die Leute, wenn sie das von hinten betrachten, also ich mache ganz viele verschiedene Sachen, um davon zu leben. Wenn Sie das von hinten betrachten, kommen die Leute viel zu spät in das Thema Rentenzahlung. Ja. Wenn Sie das von ganz hinten anfangen,
das ist das.
Wir werden, ja, genau. Wir werden in sehr kurzer Zeit wird die Gesellschaftspyramide kippen und die Generation, die 10 Jahre lang blockt, um ein Volontariat zu kriegen, bringt gar nicht genug Geld für alle. Das wird uns bald auf die Füße fallen. Wir erleben das.
Aber es ist ja nicht die Masse, die jetzt blockt in den Volontariat.
Nee, aber es ist die Masse, die kein Geld mehr verdient. Früher sind die Leute 10 Jahre früher im Job und in die Rentenkasse gegangen. Also das hört sich total spießig an. Ich weiß das. Aber wenn Sie Ihre Zahlen überprüfen, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber das ist fast nicht.
Aber ich habe einen klassischen Leben. Mein Job hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Deshalb sehe ich das gar nicht so problematisch. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich die große Masse ist, die, du hast ja am Anfang auch gesagt, du hattest gar nicht das Ziel, mit dem Blog jetzt irgendwann da einzusteigen.
Daraus ergeben für mich. Aber das, ich habe jetzt, musste jetzt nicht 5 Jahre brauchen, um ein Volontariat zu bekommen.
Ja, ich habe das schon verstanden, aber überspitzt kann man es genauso lösen.
Also ich kann natürlich die Frage mal aufbringen, wie sie das getan hat. Bringt das den Leuten, die bloggen, überhaupt was? Weil sie müssen ja viel Arbeit investieren und sie müssen ja viel Disziplin und Zeit investieren. Und,
das ist doch eine Frage.
Hat man diese Zeit für eine Spielwiese? Das kann man sich ja mal überlegen. Ne?
Ja, das ist auch freiwillig. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Das ist ja wie bei jeder Leidenschaft. Der eine bereitet sich auf einen Marathon 2 Jahre lang vor, der andere jägelt jeden Tag 3 Stunden und der nächste macht irgendeine andere Leidenschaft. Und für uns ist das Bloggen. Und es ist halt auch eine Entwicklung jetzt, die sich in den letzten Jahren aufzeigt, die wir auch nicht vorher so vorab gesehen haben.
Das stimmt.
Damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen.
Aber das stimmt schon. Aber es ist natürlich so, dass es bestimmte Leute und Firmen und Produkthersteller gibt, denen das Bloggen wahnsinnig viel bringt. Den Blogger selber bringt es nicht so viel. Das könnte man als ein bisschen...
Aber das ist natürlich jetzt auch der Windblick in der Buchbranche. Also wenn wir andere Bereiche ansehen, andere Branchen, was glauben Sie, was denn da los ist? Da haben Sie Zahlungen, da haben Sie nicht nur Mediadaten, da kann es richtig.
Das mag ja sein, aber nichtsdestotrotz hilft man der Buchbranche durch das Bloggen ja auch. Und die verdient ja auch Geld. Ne? Also warum nicht auch, soll ich auch was beim Bloggen... Ich bin mit dem Gedanken nicht hergekommen, da haben Sie mich jetzt ein bisschen draufgetragen. Aber warum soll das den Blogger nicht auch was bringen? Ne?
Aber das soll es ja auch, selbstverständlich. Aber
außer, dass es ihm Spaß macht,
aber kein Geld.
Ja, doch, natürlich soll es dem Blogger Geld bringen. Warum denn nicht? Aber ich glaube, es ist wirklich, also ich würde mich das nochmal zurückdrehen. Ich glaube, es geht wirklich erstmal darum, zu erkennen, was ich meine Position, was will ich erreichen mit diesem Blog. Und nicht jeder Buchblogger muss automatisiert Geld verdienen damit. Also davon den Gedanken müssen wir wegkommen. Also ich zum Beispiel bin auch Buchblogger. Ich schreibe im Jahr 10 Rezensionen. Aber ich muss damit kein Geld verdienen. Ich bin der klassische Buchblogger. Einfach mal so, mir macht Spaß, meine Spielwiese, ich mag ein paar Bücher gerne, lese gerne Literatur, ein paar Romane, sagt, du bist mein Baum mit dabei, Fußballthemen, so, aber ich brauche kein Geld, sondern ich mache das, weil ich Spaß habe.
Gut.
Ja, aber das will ich damit nur sagen, dass nicht jeder Buchblogger muss automatisch Geld bekommen. Aber wir sind in diesen Tunnel geraten, ja, in diese Neverending Story, dass Verlage bzw. die Buchbranche beginnt, ja, einfach was zurückzugeben. Und das war immer der Roman, das war klassisch das haptische Buch, was eigentlich der Buchblogger bekommen hat. Früher war es vielleicht noch ein warmer Händedruck.
Er bekommt jetzt sein Material.
diese Professionalisierung. Und wenn es heißt, Buchblogger müssen sich professionalisieren, müssen ihre Blogs professionalisieren, ja Mensch, dann müssen sich auch die Verlage professionalisieren, und zwar im Umgang mit Bloggern. Das ist, also, das ist immer so ein...
Aber es ist nicht so einfach, ich wollte es nur sagen.
Nein, gar nicht.
Ich habe gesagt, das mache ich aus Spaß und das finde ich toll. Ich habe früher auch viele Sachen aus Spaß gemacht, ich habe mich aber auch Spaß für was anderes wieder sein lassen. Und das ist eben so schwierig.
Ja, total. Also es ist wirklich sehr interessant, wenn man das... wenn man das erlebt, genau, wir wollen die Anne-Kathrin gleich erlösen. Aber ich wollte es nur ganz kurz noch sagen, es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie sich gerade dieser Wandel ja, auf eine Reise begibt wirklich. Ja? Und es ist, glaube ich, noch eine längere Reise, die die Buchbranche da hat. Und man erkennt, dass beide Seiten noch nicht genau wissen, wo ist der nächste Schritt, ja? In welches Fettnäpfchen trete ich jetzt sozusagen. Und das ist so ein Probieren, Try and Error, aber ob das so gut ist für beide, ist die Frage. Aber wer jetzt den ersten Schritt macht, momentan habe ich das Gefühl, sind es eher die Buchblogger, die dann irgendwie sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann ist der Verlag, ist jetzt ein bisschen meine Erfahrung, das ein ums andere Mal dann überrascht natürlich auch. Man darf aber auch nicht alles um einen Kamm scheren. Es gibt Verlage, die machen das sehr professionell und sehr, sehr gut. Ja? Die Bloggerpflege, das ist eigentlich ein Thema, was wir später auch noch haben werden. Ja? Sehr, sehr wichtig, Blogger Relation. Also, Bloggerpflege?
Ja.
Verlage, meinen Sie allgemein?
Sie sagten, Sie kennen Verlage und meinen das sehr gut,
ne? Das sind ganz verschiedene Verlage. Also
ja. Surkamp, Hansa.
Hansa zum Beispiel.
Random House hat ein extra Portal für Blogger eingerichtet. Das man sich, ja.
Also man muss immer gucken.
Diogenes ist schon nicht so.
Ich glaube, man muss immer gucken. Also jeder Verlag hat ja seine Zielgruppe auch, so ein bisschen. Ne? Jeder schaut, okay, was ist mein Programm, wen brauche ich dafür? Ja, das ist klassisches Marketing auch, was da betrieben wird. Und da muss der Verlag einfach meiner Meinung nach auch erkennen, okay, wir beschreiten hier neue Wege und dementsprechend müssen wir uns auch umstellen und ändern. Das ist nicht einfach für beide Seiten. Aber wie gesagt, jetzt da zu dem Thema kommen wir auch später noch. Jetzt wollen wir die Anne-Kathrin mal...
Kann ich noch einen ganz kurzen Satz, einen Aspekt noch einbringen? Es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass Verlage auch Geld zahlen. Was man dann nur beachten muss, ist, die Rechtssession ist jetzt ja gerade drüben, aber sobald Geld fließt, muss das auch gekennzeichnet werden. Das heißt, dann steht oben über dem Blogpost Werbung. Und das ist dann eben auch die Frage, wie wird das von den Lesern angenommen? Ich selbst finde es einfach komisch, wenn man einen Blog besucht, der immer ein Konzept verfolgt und plötzlich über Milchschnitte berichtet und dann steht darunter, ja, wurde von Milchschnitte zur Verfügung gestellt. Das heißt, da muss man auch ganz genau abwägen, was bin ich bereit zu machen und wie viel hält auch mein Blog und mein Publikum aus, bevor das einfach eine reine Werbeveranstaltung wird. Weil dann geht auch irgendwann der Blogcharakter verloren.
Ich will da nur noch ein Wort dazu sagen, weil ich habe, glaube ich, die älteste bin hier im Raum. Als du den Blog vorgestellt hast, habe ich gedacht, ja genau, in Hamburg gab es noch Satzzeit und Szene, die habe ich 20 Jahre lang gekauft, jeden Monat für 3,50. So. Die ist eingegangen und ich sehe jetzt das, so etwas Ähnliches gibt es in Hamburg auch, dafür zahle ich null. Ist das okay? Also ich stelle das einfach mal in den Raum.
Aber sind Sie bereit, die 3,50 ihr dann zu zahlen, damit Sie dort lesen?
Das weiß ich nicht so genau.
Ja, aber Sie sind ja Leser, das ist die Frage.
Das ist, glaube ich, nicht wirklich eine Frage, weil ich denke, das ist doch Mist, wenn alles umsonst.
Das ist nämlich
bin ich sogar bereit. Also ich zahle für Taz und für Taz zahle ich und solche Sachen. Ich denke, was ich unterstütze, da bezahle ich auch, weil eigentlich finde ich das nicht richtig, dass man das alles
bezahlt. Das ist ja die Mentalität, dass alles, was online ist, ne, kostenlos zur Verfügung stehen soll. Aber wie hoch ist denn die Bereitschaft des Publikums oder der Leser, dann wirklich dafür auch zu zahlen? Ich möchte jetzt diesen Blogbeitrag XY lesen. Ja, überweise ich jetzt die 1,50 Euro oder 2 Euro. Wer würde das denn machen hier im Raum? Mal ehrlich.
Vielleicht.
Ich habe keine.
Also mit dieser ganzen Crowdfunding-Umgebung, da muss es doch eine Studie dazu geben.
Also ich sage nochmal ganz kurz, ich habe einen Spenden-Button auf meinem Blog. Ich nehme Spenden entgegen.
Alles klar.
Funktioniert zu verhalten.
Okay. Aber das ist ja die generelle Frage auch beim Journalismus. Was stellt man online kostenlos zur Verfügung? Und ob man, es gibt ja Zeitungen, die sind zurückgerudert und haben jetzt das Kostenmodell wieder eingeführt. Auch große Zeitungen, bei kleineren Zeitungen ist es halt nicht so. Ich arbeite bei einer Lokalzeitung, da ist alles kostenlos. Also ein paar Artikel, die man dann online stellt am Abend oder am frühen Morgen. Und die Leser sind dann schon etwas, ich hole mir das aus dem Internet und brauche dafür kein Abonnement. Das fällt uns den Lokalzeitungen dann natürlich auch auf die Füße dann mit der Zeit.
Und ich glaube, das ist selbst bei großen etablierten Medien so, die einen ganz großen Stamm
an und eine ausgebreitete Leserschaft haben, dass sie mit einer Paywall hatten oder wollten und zurückgerudert sind. Das ist bei Apps so, dass die Leute kaum bereit sind, dafür Geld zu investieren, auch wenn die Inhalte wirklich toll sind. Und ob dann ein Buchblogger mit der Reichweite, der er hat, überhaupt eine Chance hat, dass irgendjemand was anklickt, wo Geld fehlt. Ich glaube, soweit sind wir vielleicht einfach noch.
Das ist eine Frage der Zeit.
Vielleicht wird es kommen und das Bewusstsein sich ändern, dass eine Online-
Aber genau dafür würde ich ja sagen, sind ja die Blogger eigentlich auch die Botschafter dafür, dass wir das weitertragen müssen. Weil ich hatte das auch ganz oft im Gespräch mit Läden, über die ich schreiben wollte, wenn es da Porträts gab, dass ich da erst Aufklärungsarbeit leisten musste, dass meine Dienstleistung bezahlt wird und nicht meine Meinung. Also ich bin kein Anzeigenblatt, wo jemand sich einkaufen kann, damit ich drüber schreibe. Denn ich schreibe nur über die Sachen, die ich gut finde. Und das müsste in dem Sinne, auch wenn es übertrieben klingt, eine Ehre für die Läden sein, dass sie auf so einer Plattform besonders herausgestellt werden, durch eigene Fotografien, durch einen eigenen Text, der in der Geschichte verpackt wird und eben nicht nur durch irgendwie einen Journalisten, also ohne Journalismus schlecht zu reden, der einmal durchläuft, einmal klickt und schreibt, ja, hier hat ein neuer Laden aufgemacht, sondern da ist wirklich, da ist eine Geschichte dahinter. Da wird über die Leute geredet, über die Vision, die die Betreiber davon haben. Und da muss man dann auch ganz klar sagen, pass auf, ihr bezahlt meine Fotografie, ihr bezahlt meine Texte, ihr bezahlt aber eben nicht meine Meinung. Und das habe ich ganz oft mit den Leuten dann klargestellt und dann haben die das auch verstanden, weil ganz viele gemeint haben, ja, dann kann ich ja selber drüber schreiben. Und ich sagte, ja, dann schreibe über deinen Laden selber. Aber was ist denn das von, also das ist ja keine Werbung dann für außen. Ja, das ist richtig. Ja.
Gut, okay, ich sehe, wir haben unfassbar viel Diskussionspotenzial. Das finde ich ganz, ganz toll. Wir machen auch gleich weiter. Erlösen jetzt aber kurz die Anne-Kathrin. Vielen Dank. Annabel Saag, der Blog. Und geben weiter an die Vera Lesek von Glasperlenspiel 13, die uns jetzt ganz kurz auch ihren Blog zeigen wird. Live gehe ich davon aus, genau.
Ja. So nicht erschrecken. Er ist nicht weiß. Ein Alleinstellungsmerkmal. Ich wollte grün sein. Glasperlenspiel 13, also erstmal zu mir. Mein Name ist Vera Lesek. Ich bin gebürtige Leipzigerin, wohne aber seit Jahren im Rhein-Main-Gebiet, arbeite in einer großen internationalen PR-Agentur und habe es dort tagtäglich mit Blogger-Relations zu tun. Leider nicht aus dem Literaturbetrieb, sondern vor allen Dingen aus den Branchen Food, Lifestyle, Beauty und Travel und weiß da sehr wohl, dass es unwahrscheinlich viele Blogger gibt, die davon leben können, die für einen Instagram-Post an die 22.000 Euro kassieren. Also das gibt Modelle und ich glaube, wir in der Literaturbranche ist halt wirklich eine sehr, sehr spitz zulaufende Branche, wo die Gelder nicht ganz so locker sitzen wie in anderen Branchen. Und wir müssen unseren eigenen Weg finden, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, vielleicht noch nicht in 5 Jahren 22.000 Euro für einen Post zu bekommen, aber ich sehe Entwicklung, gerade was Maha beschrieben hat, mit einem Spendenbutton. Auch die Verlage machen sich im Hintergrund Gedanken, wie sie Blogger mehr für ihre Zwecke, nenne ich es mal, das ist, letztendlich ist es auch PR-Arbeit, einsetzen können. Und da wird zwangsläufig irgendwann Geld fließen müssen. Nun aber noch zu meinem Blog. Ich bin wie gesagt, in einer PR-Agentur, habe dort sehr früh mit Blogs zu tun gehabt und habe dann irgendwann diesen Gedanken gehabt, selbst einen Buchblog aufzusetzen. Das war in der Zeit, wo ich relativ viel Zeit hatte, in meiner ersten Elternzeit. Und für mich war vor allen Dingen eine Selbstverpflichtung zu finden, in diesem einen Jahr einen Anspruch zu haben, eben nicht den ganzen Tag mich mit Windeln zu beschäftigen. Das mag jetzt ein bisschen lustig klingen, aber ich brauchte irgendwas, was mich geistig herausfordert. Und ich habe mich hingesetzt und diesen Blog aufgesetzt, der jetzt mittlerweile seit 5 Jahren besteht. Ich habe auch wie Macher 2011 angefangen. Und ein weiterer wichtiger Hauptgrund war, dass ich mich mit Literatur über die Lektüre hinaus beschäftigen wollte. Das macht man in der Schule ganz intensiv, das macht man während des Studiums. Ich habe auch Germanistik und Hispanistik studiert, sehr intensiv. Aber plötzlich bin ich in das Berufsleben eingetreten und hatte nicht mehr diese intensive Auseinandersetzung mit den Büchern. Und das fehlte mir und das wollte ich wieder haben und habe das durch diesen Blog geschaffen. Denn wenn man ein Buch gelesen hat und darüber schreibt, nimmt man es nochmal in die Hand, liest noch einmal Textpassagen nach, sucht nach Zitaten, recherchiert zu dem Autor, zu dem Hintergrund, zum zeitgeschichtlichen Hintergrund. Und das war für mich wichtig, mich nochmal mit dem Buch auseinanderzusetzen. Ich schreibe auch nicht zu jedem Buch einen Beitrag, sodass wirklich nur Bücher, die mich berührt haben, die ich für wichtig erhalte, auf meinem Blog landen. Zum Namen vielleicht noch, Glasperlenspiel, wem sagt das irgendwas? Gut, ja, es gibt schon welche, die sagen, das ist die Band Glasperlenspiel.
Ja, ja.
Die gibt es auch. Deshalb heißt er auch 13, weil ich Angst hatte, da irgendwie in Probleme zu gelangen. Glasperlenspiel, ja, das ist Hesse und dafür steht auch der Blog für anspruchsvolle Belletristik. Ich habe einen ganz großen Schwerpunkt hier, findet man unter Specials lateinamerikanische Literatur. Ich habe Hispanistik studiert, habe eine längere Zeit in Lateinamerika gelebt und gearbeitet und stelle sehr viel aus Lateinamerika vor. Habe hier auch diesen Vernetzungsgedanken von Bloggern aufgenommen. Ich stelle hier unter diesen einzelnen Ländern Rezensionen auch von anderen Bloggern vor und verlinke die. Also ich habe mehrmals schon aufgerufen, Blogger, die Lateinamerikaner rezensieren, mir bitte ihren Link zuzuschicken, die werden auf diesem Special mitverlinkt, sodass man eben hier aus Kolumbien verschiedene Rezensionen hat, aber nicht nur meine, sondern eben auch andere Blogger. Mara ist zum Beispiel auch dabei, mit ein, zwei, ich glaube mit Flut. Ja. Daniel, genau. Das ist eins der Special. Ich stelle Bücher vor, interessiere mich aber für die Branche im Allgemeinen, habe deshalb auch eine Reihe gestartet, Blogs der Buchbranche im Porträt. Die gibt es seit kurzem, wo ich die Verlagsblogs, die sich auch immer mehr, ja, die sich immer mehr herausbilden oder immer neuere an den Start gehen, mit einem Interview vor. Mittlerweile schon Kiwi, Diogenes, auch kleinere wie das Textlicht von Edition Atelier. Der letzte war gerade auf der Startseite natürlich auch der Blog der Leipziger Buchmesse, der Ende letzten Jahres an den Start gegangen ist. Also es interessiert mich auch die Branche im Allgemeinen, möchte mich nicht auf Rezensionen beschränken, interviewe auch Schriftsteller, Übersetzer, ich habe einen Galeriebesuch bei einem bekannten Illustrator durchgeführt. Also alles, was die Branche betrifft, soll sich nicht nur auf reine Rezensionen beschränken. Ja. 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 Gibt es. Ja. Also es ist schon sehr textlastig, das muss ich zugeben. Ich habe kaum Videos, also selbst gemacht. Ich binde mal einen Trailer ein von einem Film, aber selbst Interviews habe ich noch nicht als Videoformat. Ich habe es jetzt mal probiert, bei einer Lesung habe ich eine chilenische Autorin während einer Lesung gefilmt und wollte jetzt einfach mal ausprobieren, wie das ankommt. Vielleicht auch das Publikum hat so gelernt. Es ist bei mir vor allen Dingen mit Texten zugange. Ja, klar. Die Diskussion ist ja sowieso seit einigen Monaten. Booktuber und Blogger gab es ja in den einschlägigen auf Facebook und auch in anderen Medien. Heiße Diskussion über Anspruch und auch was für Ziele, was für Ziele auch Booktuber haben oder was für die für Ansätze haben, in so ins Netz zu gehen. Also es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Meine Meinung ist sowieso beim Bloggen jeden das, wie es ihm gefällt. Also jeder hat seine Art und Weise, sich auszudrücken. Jeder hat eine eigene Art und Weise, sich über Bücher auszulassen, jetzt ganz positiv gemeint. Aber es gibt sehr wohl Meinungen, die behaupten oder die dahingehend, dass eben Booktuber, wie es vorhin schon von der Carla angesprochen wurde, dann nebenbei noch den neuesten Lippenstift vorstellen oder sagen, ach, das Cover war aber schön und XY war dabei und so in die Richtung. Also vom Anspruch her relativ niedrig, also würde ich es einschätzen. Aber ich kenne mich bei den Booktubern nicht so gut aus. Muss ich das erst zugeben, vielleicht. Habt ihr mit Booktubern viel Kontakt?
Naja, es gab letztes Jahr, glaube ich, Mitte des Jahres müsste es gewesen sein, relativ große Diskussion auch über Booktuber natürlich. Ich glaube, auch da darf man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Versuche, sage ich mal, von Booktubern oder auch von Buchbloggern, die gesagt haben, ich versuche mich jetzt mal in dem Metier aus. Ein Booktuber schreibt oder spricht nicht automatisch, wie soll ich sagen, also da ist die Professionalisierung, glaube ich, auf einem anderen Level. Also der Booktuber verdient, sage ich mal, oder hat mehr den Gedanken der Monetarisierung als ein Buchblogger. Ja, weil der Booktuber noch mal andere Möglichkeiten hat der Monetarisierung auch.
Aber YouTube.
Andere Geschäftsmodelle sicher auch. Und da spielt das schon eine Rolle. Ja? Ob ich jetzt wirklich einen Kanal, einen YouTube-Kanal schaffe, einen Blog-Kanal. Und wir reden hier immer noch über ein Netzwerk. Ne? Also YouTube ist ein soziales Netzwerk und ein Blog an sich ist immer noch eine Art Webseite. Schaffe ich jetzt einen YouTube-Kanal, den ich wirklich irgendwie betreibe, um damit meine Miete zu zahlen zum Beispiel? Ne? Also wieder dieses Beispiel.
Das machen nur ganz
wenige. Nee, das muss ich... Nee, nee, das stimmt nicht. Man muss einfach schon auch videoaffin sein, so ist es nicht. Ne? Also habe ich jetzt entweder sozusagen die Tastatur oder den Stift in der Hand, ja, oder habe ich meine Kamera dauernd irgendwie vor meiner Nase, sozusagen übertrieben. Das ist schon ein Unterschied. Und nicht jeder, der automatisch schreiben kann, Gedanken hat, die er auf Papier oder in Blogform niederschreibt, kann auch erzählen. Das ist schon wirklich ein Unterschied, darf man nicht... Ja, aber das. Ja. Aber Sie setzen dann schon. Ja. Also, natürlich kann ich.
Einen eigenen Anspruch hätte ich dann wahrscheinlich. Und dann, wenn ich dann weiß, was ich dafür alles machen muss, dann lasse ich lieber ganz. Und bevor es dann halt nicht gut aussieht, dann lasse ich das.
Es muss ja zu diesem Ganzen auch wieder stimmen. Ne? Wenn man Anspruch an seine Website hat, denselben Anspruch hat man dann an Video- oder Audiodateien. Und das widerspricht sich ja dann, wenn man qualitativ hochwertigen Text auf einer tollen Website hat und dann hat man so ein und dann hört man den Autor und das ist die Audioaufnahme. Ne? Also das. Ja. Also man will sich ja dann auch mit Equipment und das sind natürlich auch wieder Kosten, die dann auf einen zukommt.
Aber darüber.
Naja.
Naja.
Naja, 300 Euro.
Mit guten Kommentatoren, mit guten Interviewpartnern, die laufen alle tief in der Nacht. Und genau aus diesem Grund. Also das will eigentlich keiner sehen. Dann ging es vielleicht eher noch als Podcast, aber es geht kaum, das einfach so abzuführen.
Aber dann also, muss ich auch von den Podcasts warnen. Also ich kann vom Hörbuch. Ich höre mir manchmal solche Sachen an und ich kann alle nach 3 Minuten nicht. Aber ich finde ja. Die so. Also dann lieber was gut geschrieben ist, weil also so ein Podcast vom Grillentisch.
Ja, kommen wir zurück, genau. Vera.
ich wollte auch noch mal, was die Mara vor uns aufgegriffen hat. Es wird von PR-Agenturen oder auch von Verlagen durchaus Angebote an Blogger geschickt. Es gab eine Aktion von einer PR-Agentur, das Tolino zum Beispiel anzubieten, um dann eben darauf Werbung zu machen. Und da muss man immer, vielleicht in dieser Reihe Tipps für Neuanfänger, immer schauen, passt es halt zu mir? Und der Tolino, das sind halt E-Books und ich lese keine E-Books, ist halt immer schon... Das ist dann der nächste Punkt, Blogger Relations. Wie genau kennt denn eigentlich derjenige den Blogger, den er anschreibt? Das ist auch was zur Professionalisierung. Mir ein E-Book anzubieten, der braucht sich nur meinen Blog anzuschauen, dann weiß er ganz genau, dass das E-Book bei mir falsch ist. Und deshalb habe ich es auch abgelehnt. Natürlich hätte ich es nehmen können, ich hätte es verlosen können, was weiß ich, aber es passt halt nicht mehr zu mir. Und also die Angebote sind da und es wird, und es gab jetzt, glaube ich, auch eine Plattform, die hatte sogar Geld angeboten, um Trailer einzubinden von aktuellen Filmen oder aktuellen Videos, die draußen sind. Aber auch das war mir nicht, das passt halt nicht zu mir. Dann habe ich auf die 40 Euro verzichtet. Es muss halt das stimmen, Angebot. Aber es wird in die Richtung gehen. Da bin ich mir sicher, dass wir in 5 Jahren auf jeden Fall schon mehr darüber sprechen können, was Verlage zahlen für eine Umsetzung auf dem Blog. Ich wollte noch einen Tipp geben. Ich hatte einen absoluten Anfängerfehler. Ich habe den falschen Dienstleister genommen. Ich habe mich zuerst bei Blogspot angemeldet, weil ich hatte auch überhaupt keine Ahnung und dachte, das ist die einfachste Plattform, die es gibt. Technisch überhaupt nicht schwierig. Melde mich dort an, muss nach 3 Jahren feststellen, innerhalb meiner Community, innerhalb der Blogwelt, in der ich mich bewege, gibt es keinen anderen, der auch Blogspot hat. Und dann hat mich eine Bloggerin endlich dazu überredet, zu WordPress umzuziehen. Also man sollte sich ganz genau angucken, über was blogge ich thematisch und zu gucken dann, wo bewegen sich vielleicht andere Blogger mit demselben thematischen Ausrichtung, um dort seine Community aufzubauen. Weil also nichts ist lästiger als dieser Umzug. Man muss nämlich teilweise jeden einzelnen Post nochmal vom Layout her anpassen. Und ich bin jetzt bei WordPress.com. Mir steht noch der Umzug zu einer selbst gehosteten Website bevor. Aber ich habe Familie, ich habe einen Job. Das ist alles wirklich nebenbei und das ist eine Zeitfrage. Und das kann ich mir momentan zeitlich nicht leisten. Deshalb vertraue ich noch auf WordPress.com.
Gut, okay. Vera, vielen Dank. Wir schließen gleich an und ich darf Constanze Mattes nach vorne bitten. Sie wird uns sich selbst erstmal und auch ihre Plattform vorstellen. Deine Bühne, Constanze.
Also mein Name ist Constanze Mattes, ich bin 38 Jahre alt, habe genau wie Mara und Vera Germanistik studiert und zwar hier im schönen Leipzig und wohne jetzt allerdings nicht mehr in Leipzig, sondern ein paar Kilometer weiter weg in Naumburg-Saale im südlichen Sachsen-Anhalt und arbeite dort als freie Journalistin, beispielsweise für das Naumburger Tageblatt, Mitteldeutsche Zeitung. Mein Blog heißt Zeichen und Zeiten und bei mir war der Start eigentlich komplett anders. Ich hatte eine Urform eines Blogs und zwar, ich weiß nicht, ob es jemand noch kennt, Ciao. Kennt das jemand von euch? Ciao ist eine Verbraucherplattform im Internet. Dort kann man ebenfalls über Lippenstifte und auch Bücher und Filme schreiben. Und dort habe ich eigentlich angefangen mit Rezensionen. Habe das 1-2 Jahre gemacht. Man bekommt dort auch etwas Geld, was so einmal im Vierteljahr dann aufs Konto fließt. Und dann gab es eine ganz lange Pause von auch 1, 2, 3 Jahren, bis ich mich dann entschlossen habe, 2011 meinen Blog zu gründen. Genau mit dem Namen Zeichen und Zeiten, das ist eigentlich so ein Verweis auf die Form eines Textes, als auch die Form eines literarischen Textes, der ja auch spezielle Zeiten sozusagen besitzt. Ich habe auch angefangen mit Blogspot, ziemlich naiv, immer mal wieder geschrieben, so 1, 2, 3 Mal im Monat. Und dann kam im letzten Jahr eine sehr große Überraschung auf mich zu, und zwar zählte ich dann zu dem sogenannten Blogger-Paten. Das war die Aktion, die die Buchmesse im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatte. Mara zählte auch dazu. Vera hat uns sozusagen als Projektleiterin begleitet. Ja, und ich bin wie aus allen Wolken gefallen, das gebe ich zu. Und wir hatten dann die Aufgabe, ein Buch der nominierten Bücher für den Leipziger Buchpreis zu lesen und auch zu beschreiben oder zu besprechen. Und mein Part war sozusagen Rainer Stach, der dritte Teil der Kafka-Biografie, sehr empfehlenswert. Und dann kam eigentlich der nächste Sprung und den verdanke ich eigentlich Vera. Sie gab mir dann den Tipp, Mensch, zieh weg von Blogspot, da kommst du nicht weiter. Also es ist, man sieht, die Kontakte und das Netzwerk, das hätte ich auch gern als Tipp weitergereicht, ist unheimlich wichtig, einfach mit Bloggern ins Gespräch zu kommen. Denn bevor diese Bloggerpatenaktion war, habe ich meine eigene Spielwiese gehabt und lebte eigentlich in so einem Nirvana allein für mich selbst. Habe immer mal einen Kommentar bekommen und habe gesehen, ja, so 10 Klicks im Monat oder auch mal in der Woche. Und es war eine schöne Freizeit, aber mehr nicht sozusagen. Genau, ich bin dann zu WordPress umgezogen, hatte noch ein anderes Design als jetzt und habe auch noch etwas mehr auch Glossen geschrieben, die jetzt eher in den Hintergrund gezogen sind. Mein Faible ist eigentlich, hat auch etwas mit meiner Familie zu tun sozusagen und auch meinem Verhältnis zu einer speziellen europäischen Region. Ich bin sehr verhaftet mit Skandinavien. Meine Großmutter stammt von dort und ich habe auch dort eine längere Zeit gewohnt. Und deshalb ist ein großer Teil von den Beiträgen, die ich schreibe, sozusagen, widmen sich der skandinavischen Literatur. Genau, Literatur aus dem hohen Norden habe ich die Rubrik genannt. Interessant für mich ist dann auch, was jetzt auch immer mehr wie eine Modeerscheinung in der Verlagsbranche erscheint, dass längst vergessene Autoren wiedergefunden werden oder entdeckt werden. Das sehe ich mit sehr viel Neugierde, weil dort auch Namen auftauchen, die wirklich vor Jahrzehnten oder vielleicht ein, zwei Jahrhunderten ein sehr großes Renommee hatten und jetzt wieder eigentlich ins Bewusstsein der Leser zurückkehren. Deshalb habe ich auch eine Rubrik entdeckt, fast vergessene Autoren und Werke genannt. Das können sozusagen Beiträge sein, wo ein Verlag den Autor gefunden hat oder wo ich selbst dann auch drauf gestoßen bin oder auch ein Autor ist, der jetzt immer noch im Vergessenen liegt. Das ist zum Beispiel, da gehen wir kurz mal rein, mal sehen, ob wir den gleich finden. Ja, Irmgard Coin ungefähr. Es ist eine Autorin gewesen, das ist vielleicht aber jetzt zu tief in die Materie, die vor dem Dritten Reich sehr engagiert war und eigentlich zu den großen literarischen Hoffnungen zählte und jetzt auch wieder durch eine Neuerscheinung ins Rampenlicht zurückkehrt. Sie wurde von Kurt Tucholsky ungefähr sehr unterstützt und kam allerdings dann mit der Machtergreifung der Nazis sozusagen wirklich in Schwierigkeiten und ist auch ins Exil gegangen und dann ist eigentlich so ihr Lebensfaden vollkommen abgerissen. Eine neue...
Entdeckst du die? Hast du dir überlegt, ich möchte da jetzt was drüber schreiben oder wird es irgendwie nachgefragt durch Verlag oder was auch immer?
Also diesmal war es nicht ein Verlag, sondern einfach eine Inszenierung vom Naumburger Theater. Die haben Irmgard Coin, das Kunstseitende Mädchen, auf die Bühne gebracht. Und da dachte ich, da setze dich mal ein bisschen mehr auseinander. Also es sind verschiedene Quellen, aus die ich eigentlich so das Material für den Blog ziehe. Das können auch Rezensionen sein, das kann einfach mal ein Besuch in der Bibliothek sein. Also ich bin sehr häufig in der Bibliothek, in der Stadt jetzt, wo ich lebe sozusagen. Und da schaut man dann schon, was auch noch ein wichtiges Thema sein könnte. Da fehlt mir jetzt allerdings auch die Zeit, ist DDR-Literatur. Also da wäre schön, wenn man die wieder entdeckt sozusagen, vielleicht auch einen ganz anderen Fokus heraus, gesamtgesellschaftlich und auch vom deutsch-deutschen Beziehung, Verhältnis etc. Neu hinzugefügt habe ich eine Rubrik sozusagen, die heißt And the Winner Is, Literaturpreise. Dort habe ich bisher allerdings nur zwei Beiträge geschrieben zum Literaturpreis des Nordischen Rates, eines der renommiertesten Preise im hohen Norden. Und jetzt zum Norwegens Prager-Preis, der einmal im Jahr verliehen wird. Das ist dann manchmal so, dass man einfach einen Umschlag von einem Buch in der Hand hat oder auch einen Klappentext liest und dann fällt einem dann sofort der Fokus Preis bekommen. Beim Literaturpreis des Nordischen Rates war es so, da habe ich einen Roman von Sophie Oksanen, einer finnischen Autorin, gelesen und dachte, Mensch, das ist jetzt interessant, schaust du nochmal, was es für Preisträger gibt und dann stößt man eigentlich wieder auf ein Thema. Also das ist eine ganz lange Kette sozusagen. Zu meiner Ambition vielleicht noch mal kurz. Der Blog ist für mich sowohl Chronik als auch Erinnerungsort. Also ich sehe da sozusagen, was ich gelesen habe. Bei mir ist es so, ich schreibe grundsätzlich über Bücher, die mir gefallen, die ich zu Ende gelesen habe, weil Bücher, die mir nicht gefallen, lege ich zur Seite. Weil ich glaube, es gibt so viele schöne Bücher, die dann vielleicht unentdeckt bleiben und dann hat man sowieso durch die Lebenszeit eigentlich auch schon, ist es alles etwas gekürzt sozusagen. Und es ist natürlich auch für einen Leser, der auf meine Seite kommt, eine Möglichkeit, auch mit anderen Bloggern, auf andere Blogger zu stoßen. Ups. Ich habe einen Blog-Roll sozusagen, wo ich auf andere Blogs verweise oder habe auch sozusagen eine Liste von Artikeln, die ich gelesen habe oder die ich auch selbst kommentiert habe sozusagen. Genau. Ich schreibe ungefähr 1 bis 2 Mal in der Woche. Ich versuche es 2 Mal in der Woche, so alle 3-4 Tage ungefähr. Und wenn ich mal nicht zu einem Buch schreibe, suche ich mir dann mal ein anderes Thema raus, worüber es sich lohnt, sozusagen einen Beitrag zu verfassen.
Genau. Okay, wunderbar.
Kurz und schmerzlos.
Vielen Dank, Konstanze. Dankeschön. Dann darf ich noch eine letzte Frage stellen. Inwieweit hat dich denn diese Professionalisierung auch erwischt? Ja? Oder was ist denn so deine persönliche Einschätzung? Wie hast du dich professionalisiert? Hast du eine Veränderung?
Also ich habe gemerkt, dass die Verlage schon interessiert sind. Also als ich, wie gesagt, bei Blogspot war oder so, dann gab es eigentlich kaum irgendwelche Reaktionen oder so. Jetzt ist man schon doch ein bisschen hat mehr Selbstverständnis, auch Selbstbewusstsein, einfach auch mal einen Verlag anzuschreiben. Können Sie mir ein Belegexemplar zuschicken oder können Sie mich vielleicht auch mit dem Auto oder ein Thema wäre das verbinden sozusagen. Obwohl es natürlich auch Verlage gibt, die diese E-Mails nicht lesen und nicht mal beantworten. Das muss man dazu auch ehrlich sagen. Es gibt sehr rührige Verlage und auch sehr Verlage, die da sehr viel den Bloggern jetzt auch mittlerweile nicht den Weg ebnen, aber einen guten Kontakt pflegen. Es gibt Verlage, die antworten auf solche E-Mails, aus welchen Gründen auch immer sozusagen.
Das werden wir später klären. Ich danke dir nochmal, Konstanze, ganz herzlich. Ich danke euch als Referenten und ich danke euch als Teilnehmer. Jetzt gibt es, glaube ich, draußen schon was Warmes. Können wir uns ganz kurz erholen. Viel Diskussionsstoff, wirklich. Ich sehe das schon und ich freue mich auch ganz, ganz toll, dass ihr wirklich so gut dabei seid. Bleibt dabei, denn es wird weiterhin spannend und ich wünsche euch einen guten Hunger. Bis gleich.
VoiceRepublic.com, home to the spoken word.